Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die liebe Vorstellung. Ich freue mich, hier einmal ein paar eigene Überlegungen vorstellen zu können und vor allem auch mit euch zu diskutieren. Denn dazu gibt es ja leider in der Universität heute immer seltener die Gelegenheit. Also Ausgangspunkt meiner Überlegungen sind Statistiken, die zeigen, dass die Phänomene, die wir in der Sonderpädagogik zu dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung zählen, alle eine ganz deutliche einseitige Geschlechterverteilung haben. Also dass bei all diesen Phänomenen entweder der Anteil der Mädchen oder der Anteil der Jungen überwiegt. Also es gibt keine Störung, in Anführungsstrichen, mit ausgeglichener Geschlechtsverteilung. Also ein paar Zahlen zum Beispiel. 65-75% der Jugendlichen, die unter Depression leiden, sind Mädchen. 75-80% der Kinder und Jugendlichen, bei denen ADHS diagnostiziert wird, sind Jungen. Und sogar 95% der Heranwachsenden mit Essstörungen sind Mädchen. Bei diesen Zahlen erkennt man schnell, dass bei allen Phänomenen, die als externalisierendes Verhalten zusammengefasst werden können, der Anteil der Jungen überwiegt und bei Phänomenen des internalisierenden Verhaltens der Anteil der Mädchen überwiegt. Und im Alltag nehmen viele Menschen und ich glaube leider auch viele Pädagoginnen und Pädagogen an, dass dies irgendwie natürlicherweise so sei. Jungs sind eben so, Boys will be Boys oder ähnliches heißt es dann. Dagegen bin ich aber der Meinung, dass trotz der Fülle populärwissenschaftlicher, biologischer Veröffentlichungen zum Thema und der immer wieder spektakulär in Szene gesetzten Ergebnisse der Neurowissenschaften, was ja gerade ganz angesagt ist, biologisch-medizinische Ansätze, welche die Geschlechterunterschiede auf Hormone, Gene und Gehirne zurückführen, eine solche Geschlechterverteilung nicht überzeugend erklären können. Also da liegen zum Beispiel im Transkript-Verlag auch, wie ich finde, überzeugende Gegenschriften vor, also zum Beispiel von Heinz-Jürgen Voss, der aus einer biologisch-medizinischen Perspektive zeigt, warum solche Geschlechterunterschiede nicht biologisch-medizinisch erklärt werden können. Oder von Felix Hassler, der als Neurowissenschaftler ganz klar aufzeigt, was an der sich momentan entwickelnden Deutungsmacht der Hirnforschung problematisch ist. Oder jetzt auch ganz neu von Kirsten Schmidt, die als Biologin über die Grenzen des biologischen Essentialismus schreibt und zeigt, warum solche Phänomene nicht mit Genen zu erklären sind. Dennoch sind diese Geschlechterunterschiede auch nicht einfach Zufall oder auf falsche Zahlen und Statistiken zurückzuführen. Also bei einer Verteilung von 9:1 und mehr, und zumal wenn sich diese Zahlen auch noch mit Alltagserfahrungen decken, kann man so meiner Meinung nach auch nicht überzeugend argumentieren. Wie also sind diese Unterschiede zu erklären? Ich finde, da liegt die Vermutung auf der Hand, dass das, was mit der Gesellschaft und der hier herrschenden Geschlechterhierarchie zu tun hat, also dass es grob gesagt bei diesen sehr individuellen Verhaltensweisen auch eine soziale Dimension, eine gesellschaftliche Dimension gibt. Also auch im Sinne der sechsten Feuerbach-These von Marx, in der es heißt, dass das menschliche Wesen kein dem einzelnen Individuum innewohnendes Abstraktum ist, sondern in seiner Wirklichkeit das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse ist. Und um das zu begründen, will ich jetzt im Folgenden drei Sachen tun. Erstens mich auf einer soziologischen, geschlechtertheoretischen Ebene dem herrschenden Geschlechterverhältnis widmen. Zweitens mithilfe von psychoanalytischen Ansätzen überlegen, wie dieses gesellschaftliche Geschlechterverhältnis eigentlich in die Subjekte kommt, also eingeschrieben wird. Und drittens möchte ich am Ende einige Überlegungen vorstellen, was sich daraus für die pädagogische Arbeit für Konsequenzen ziehen lassen. Und das Ganze will ich heute, wie angekündigt, vor allem am Beispiel von Aggression bzw. Aggressivität machen. Aggressivität ist definiert als die zu überdauernde Bereitschaft gewordene Disposition, sich gegen Individuen und Sachen schädigend zu verhalten. Also diese Definition ist jetzt von Norbert Mischka, das ist so ein wichtiger Sonderpädagoge, der so ein Handbuch geschrieben hat, was sich also gut eignet für so allgemeine Definitionen. Ob das jetzt die beste Definition ist, darüber können wir vielleicht am Ende auch noch diskutieren. Aber als Arbeitsdefinition finde ich die erstmal ganz hilfreich, auch weil die so allgemein ist. Und beim Thema Aggression haben wir auch wieder so eine eindeutige Verteilung, nämlich 80% der aggressiven Kinder und Jugendlichen sind jung. Und diese geschlechterspezifische Verteilung bei aggressiven Verhaltensweisen zeigt sich auch zum Beispiel in den Gewaltstatistiken. 93% aller Personen, die in den vergangenen 20 Jahren wegen eines Gewaltverbrechens verurteilt wurden, waren männlichen Geschlechts. Also das ist schon ziemlich eindeutig und auf jeden Fall irgendwie erklärungsbedürftig. Okay, also das nur als Ausgangspunkt. Ich würde dann jetzt zu der soziologischen Ebene kommen, also zu den gesellschaftlichen Konstitutionsbedingungen von Männlichkeit. So ethnologische Kulturvergleiche zeigen, dass es keine Gesellschaft gibt, in der Männlichkeit wie ein natürlicher Zustand funktioniert, der einfach durch biologische Reifung eintritt, wie man ja so annehmen könnte. Also das zeigt zum Beispiel die Untersuchung von David Gilmore sehr eindrücklich. Ich meine seine Studie Mythos Mann. Darin zeigt Gilmore, wie Männlichkeit in ritualen und komplexen Sozialisationsprozessen immer wieder neu erlernt und konstruiert wird. Und dadurch bleibt Männlichkeit immer ein unsicherer Zustand, der immer wieder künstlich unter Beweis gestellt werden muss. Das jeweilige Verständnis von Männlichkeit ist dabei von Kultur zu Kultur verschieden. Also Männlichkeit ist damit kein naturgegebener Wesenszug, sondern ein kulturelles und soziales Konstrukt. Und das ist jetzt auch schon ein wichtiger Grundgedanke, wenn ich hier von Männlichkeit spreche, dass das ein Konstrukt ist, auch wenn das nicht bedeutet, dass sich das so leicht dekonstruieren lässt, wie manche das vielleicht meinen, aber dazu später mehr. Ganz hilfreich finde ich aus der Soziologie auch die Arbeiten von Raven Connell, die 1999 in ihrer Studie Der gemachte Mann erstmals zeigte, wie Männlichkeit kulturell in Abgrenzung zur Weiblichkeit hergestellt wird. Sie definiert Männlichkeit als eine Position im Geschlechterverhältnis, die Praktiken, durch die Männer und Frauen diese Position einnehmen und die Auswirkungen dieser Praktiken auf die körperliche Erfahrung, auf Persönlichkeit und Kultur. Also es ist schon so eine erste wichtige Erkenntnis, dass es da gesellschaftliche Praktiken gibt, die auch Auswirkungen auf den eigenen Körper und die eigene Persönlichkeit haben. Dabei zeigt Connell eindrucksvoll, dass Männlichkeit vor allem eine relationale Kategorie ist, also dass es nicht die Männlichkeit gibt, sondern dass sich das Verständnis von Männlichkeit je nach Kultur unterscheidet, sich im Laufe der Zeit ändert und auch innerhalb einer Gesellschaft je nach Milieu bzw. sozialen Kontext unterscheidet. Und deswegen steht im Titel des Vortrags auch Aggression und Männlichkeit ten und nicht Aggression und Männlichkeit, weil es gibt eben nicht die Männlichkeit. Mit dem Begriff der hegemonialen Männlichkeit zeigt Connell, wie die Konstruktion von Männlichkeit einer doppelten Distinktions- und Dominanzlogik folgt, wie Meuser und Scholz das nennen. Und das bedeutet, dass es zum einen eine Binnenhierarchie gibt, also innerhalb der Gruppe der Männlichkeiten. Also zu jeder Zeit wird eine Form von Männlichkeit im Gegensatz zu anderen kulturell herausgehoben. Und diese hegemoniale Männlichkeit entsteht eben durch eine Entsprechung von kulturellem Ideal und institutioneller Macht. Und andere Formen von Männlichkeit, wie zum Beispiel diejenige homosexueller Männer, ordnen sich gegenüber der hegemonialen Männlichkeit unter, beziehungsweise werden marginalisiert. Und ganz entscheidend für meine These ist hier, dass die jeweilige hegemoniale Männlichkeit als Ideal fungiert, welches jetzt in der geschlechtlichen Entwicklung für Jungen anzustreben gilt. Zum anderen existiert nach wie vor eine eindeutige Hierarchie zwischen Männern und Frauen. Also alle Formen von Männlichkeiten, ob sie jetzt hegemonial oder marginalisiert sind, profitieren von dieser Hierarchie. Connell nennt dies die patriarchale Dividende und führt aus, Männer profitieren vom Patriarchat durch ein Zugewinn an Achtung, Prestige und Befehlsgewalt. Sie profitieren aber auch materiell. Also über den Begriff Patriarchat können wir vielleicht auch noch kurz diskutieren. Ich finde den politisch angesichts der ganzen absurden Behauptungen irgendwie die Geschlechtergerechtigkeit sei schon erreicht oder gar die Männer seien die heute Benachteiligten politisch eigentlich gut. Wissenschaftlich korrekter ist es aber sicherlich von einer männlich dominierten Gesellschaft oder ähnlichen zu sprechen, weil es eben nicht mehr das Patriarchat in dem Sinne gibt, dass es vor allem der Vater ist als Familienvorsteher, der die große Macht hat. Familien insgesamt etwas an Bedeutung verlieren. Was aber ja auf jeden Fall bleibt, ist die Tatsache, dass Männer in dieser Gesellschaft, was Achtung, Prestige und Befehlsgewalt angeht, aber eben auch ganz materiell gegenüber Frauen bevorzugt sind. Der zweite Ansatz aus der Soziologie, den ich in diesem Zusammenhang als hilfreich empfinde, kommt von Pierre Bourdieu. Okay, also das mache ich jetzt wirklich nur ganz kurz, weil ich glaube, dass das hier wirklich jeder kennt. Also wenn nicht, dieses kleine Büchlein bei Surkamp, die männliche Herrschaft, ist auf jeden Fall super zu lesen und auch auf jeden Fall sehr lohnenswert, wie ich finde. Bourdieu beschreibt dort drin den gesellschaftlichen Zustand, den er eben männliche Herrschaft nennt und lässt in seiner Analyse, finde ich, schon erahnen, warum die Hierarchie trotz Jahrzehnten der Frauenbewegung und ja längst offiziellen politischen Willen eigentlich so unveränderlich zu sein scheint. Er erkennt nämlich, dass die Geschlechterunterschiede sich nicht auf der Ebene des Bewussten konstruieren, welches ja nur aufzuklären oder zu dekonstruieren gelte, sondern, ich zitiere, in Dispositionen, die an die Herrschaftsstrukturen ihr Produkt angepasst sind. Zitat Ende. Also das patriarchale Geschlechterverhältnis wird so somatisiert, diesen Begriff benutzt er, und beschreibt, wie durch lange Jahre der Sozialisationsarbeit sich bei Frauen die Disposition zur Unterwerfung entwickelt und Männer dazu gebracht werden, die Herrschaft zu beanspruchen und auszuüben. Also diesen Gedanken finde ich schon extrem wichtig, und ich glaube, dass die Tatsache, dass Jungen deutlich häufiger sogenannte externalisierende Störungen mit also Bewegungsunruhe und aggressiven Tendenzen zeigen, während Mädchen eher zu sogenannten internalen Störungen neigen und den eigenen Körper zum verfolgten Objekt machen, dass dies eine subjektive Erscheinungsform der gerade beschriebenen gesellschaftlichen Irrationalität ist. Und Resultat dieser sozialen Benennungs- und Einprägungsarbeit, so nennt Bourdieu das, ist dann eben so ein spezifisch weiblicher bzw. männlicher Habitus. Also Habitus, das ist bekannt, meint all das Gewohnheitsmäßige, was wir tun, eben ohne nachzudenken. Und Bourdieu meint, es ist in den Körper eingeschrieben und eingeschliffen und erscheint uns daher als etwas quasi Natürliches. Also man könnte sagen, als zweite Natur. Und das ist, denke ich, auch eine ganz spezifische Herrschaftstechnologie, dass wir die Herrschaft als solche nicht erkennen können. Sie haftet sich eben an diese willkürlichen körperlichen Eigenschaften ohne jede Voraussagekraft und lässt so kulturelle Willkürlichkeit als Natur erscheinen. Und deswegen, daraus folgt sich, um die männliche Herrschaft aufrechtzuerhalten, braucht es dann keine physische Gewalt. Es reicht die symbolische Gewalt, so nennt Bourdieu das, also eine Form der Gewalt, die darauf beruht, dass Menschen bestimmte Wahrnehmungsmuster im Kopf haben, eine bestimmte Art, die Dinge zu sehen und nicht merken, dass all das Produkt eines Herrschaftsverhältnisses ist. So, also Cornell und Bourdieu beschreiben Geschlecht so übereinstimmend als soziale, also gesellschaftliche Praxis, die im inneren Erleben des Einzelnen eingeschrieben wird. Und bei der Frage jetzt aber, wie dieses gesellschaftliche Gewaltverhältnisse konkret in die einzelnen Subjekte kommt und wie dabei so etwas wie Aggression entsteht, stoßen die soziologischen Konzepte von Cornell und Bourdieu an ihre Grenzen. Um dies zu beantworten, bedarf es daher der Einbindung der Psychoanalyse als kritische Subjekttheorie. Damit würde ich dann jetzt auch zum zweiten Teil kommen, also zur männlichen Subjektkonstitution aus psychoanalytischer Sicht. Also auch wenn gerade die Psychoanalyse heute landläufig als veraltet oder gar sexistisch gebrandmarkt wird, zumindest in einigen akademischen Diskursen und auch in Diskursen der Linken, glaube ich, glaube ich, dass gerade in den Schriften von Freud sich viele extrem progressive Ansätze finden, die heute in Geschlechterdebatten leider häufig fehlen. Und dies haben zuletzt auch wieder einzelne feministische Psychoanalytikerinnen stark gemacht. Besonders sei hier auf Ilka Quindeau verwiesen und ihre Schriften, zum Beispiel die kleine politische Schrift mit dem Titel Wie wird man heterosexuell? Und auch das kleine Büchlein Sexualität, das jetzt neu im Psychosozialverlag erschienen ist und was ich schon extrem stark finde und dem also viele Leser wünsche. Also aus dieser Perspektive ist sich zuerst noch einmal Freuds bedeutender Schrift drei Abhandlungen zur Sexualtheorie zu widmen, in denen er argumentiert, dass der Mensch polymorph pervers begabt zur Welt kommt. Ja, und das ist ein ganz zentraler Aspekt, dieses polymorph pervers begabt. Das ist nicht abwertend gemeint, also pervers meint hier einfach jede Sexualform, die nicht dem Ziel der Fortpflanzung dient. Also psychoanalytisch betrachtet ist eine starre Grenzziehung zwischen normaler und perverser Sexualität sowieso unsinnig. Und mit polymorph sind einfach die vielen verschiedenen, unterschiedlichen Ausdrucksformen menschlicher Sexualität gemeint. Und das ist so ein wichtiger Gedanke zum Wesen des Menschen, dass der eben polymorph pervers begabt zur Welt kommt. Und das heißt, so viel wie, dass sich das sexuelle Begehren des Kindes, was sich ja schon früh in der Beziehung zu anderen entwickelt, an sich kein festes Objektziel hat. Also das Kind hat stattdessen bisexuelle Omnipotenzfantasien. Das heißt, es beginnt sich sowohl mit den in unserer Gesellschaft als männlich festgeschriebenen Aspekten der Persönlichkeit zu identifizieren, als auch mit den weiblichen. Und im Laufe seiner Entwicklung wird das Kind dann aber mit der gesellschaftlichen Anforderung konfrontiert, eine eindeutige und ausschließliche Geschlechtsidentität anzunehmen. Also damit ist gemeint eine Identität, bei der Anatomie, Verhalten und Begehren, also Sex, Gender und Heterosexualität, übereinstimmen. Also vermeintlich übereinstimmen, weil das ist ja gerade die Ideologie, dass diese drei Dinge irgendwie natürlich übereinstimmen könnten und müssen. Um dieser Anforderung nachzukommen, müssen die Heranwachsenden den jeweils anderen Teil ihrer Persönlichkeit, also beim Jungen all das, was als weiblich gilt, aber eben auch sowas wie homosexuelles Begehren, von ihrer Identität abspalten und verdrängen. Und sehr wichtig ist zu betonen, dass das ein extrem schmerzhafter Prozess ist, welcher am Subjekt nicht spurlos vorbeigeht. Also das jeweils andere verschwindet auch nicht einfach, sondern wird ins Unbewusste verdrängt und bleibt von dort aus wirksam. Also psychoanalytisch gedacht ist die Anforderung einer immer gleichbleibenden, in sich stimmigen Identität nie ganz zu erfüllen, da das innere Erleben der Subjekte immer auch ambivalent, konflikthaft und von widersprüchlichen Bedürfnissen geprägt ist. Das ist gerade ja der emanzipatorische Punkt einer Psychoanalyse, dass sie diese Objekte immer so als grundlegend konfliktbelastet und von Ambivalenzen geprägt denkt und dies nicht irgendwie verspricht, einseitig aufzulösen. Und das ist gerade auch ein Punkt, in dem aktuelle politische Debatten von der Psychoanalyse profitieren könnten, nämlich dahingehend, dass man den Begriff Identität niemals unreflektiert benutzen sollte. Ja, also wenn man jetzt genau erklären wollen würde, wie sich die Sexualität entwickelt, würde ich mit Laplanche und seiner allgemeinen Verführungstheorie argumentieren. Da zeigt Laplanche, dass das Begehren des Kindes eben nicht von innen heraus als biologische Anlage sich entwickelt, sondern von außen kommt. Ja? Also es entsteht aus den unbewussten Begehren, das die Eltern empfinden, wenn sie mit ihren Kindern interagieren. Aber ich möchte jetzt hier zu einem wahrscheinlich strittigen Ansatz kommen, nämlich dem sogenannten Ablösungsparadigma. Da würde ich mit euch auf jeden Fall auch gerne diskutieren, wie damit umzugehen ist. Also worum es da geht, ist schnell umrissen. Es geht darum, dass diverse psychoanalytische Autorinnen und Autoren speziell den Ablösungsprozess von der primären Bezugsperson als entscheidend für die geschlechtliche Identitätskonstruktion beschrieben haben. Also Grundgedanke ist dabei, dass das Neugeborene anfänglich noch keine Vorstellung vom eigenen Selbst hat und sich als Einheit zur primären Bezugsperson wahrnimmt. Also durch die totale Abhängigkeit und die direkte Versorgung von Bedürfnissen, zum Beispiel während des Stillens, ist das Kind quasi mit der primären Bezugsperson verschmolzen. Und der allmählichen Erkenntnis, ein individuelles Wesen zu sein, folgt dann ein solcher schmerzhafter Ablösungsprozess von der Bezugsperson. Und dabei geht dieser Ansatz davon aus, dass sich Jungen und Mädchen eben auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen von der Bezugsperson ablösen müssen. Entscheidend ist dabei der Umstand, dass die primäre Bezugsperson, aufgrund patriarchaler Arbeitsteilung natürlich, meist die Mütter sind. Und Jungen müssen sich da bei der Ablösung nicht nur irgendwie von ihrer Bezugsperson ablösen, sondern sich auch als ein anderes Geschlecht identifizieren. Und dafür spielt die Existenz eines Vaters eine besondere Rolle, nimmt man an. Diesen Prozess bezeichnet man grob als Triangulierung, also dem Hinzutreten einer dritten Person, hier des Vaters, zu einer Zweierbeziehung, hier zwischen Mutter und Kind. Und durch die Identifikation mit diesem wendet sich der Junge von der Mutter als primärer Bezugsperson ab und verändert sein Verhältnis zu ihr, von der Identifizierung mit ihr zur heterosexuellen Objektwahl, also folglich dem Begehren nach einer der Mutter ähnlichen Frau. Und ein Mädchen kann sich dagegen als der Mutter ähnliches Wesen identifizieren und wird und wie die Mutter den Vater bzw. einen Mann begehren. Ich will betonen, dass mir in dem Diskurs um den geschlechtlich unterschiedlichen Ablösungsprozess die reflektierende Frage fehlt, warum es überhaupt notwendig ist, sich schon so früh ausschließlich als Junge oder ausschließlich als Mädchen zu definieren. Zudem denke ich, dass auch schon die erste Symbiose zwischen Mutter und Kind nicht ganz so konfliktfrei und spannungsfrei ist, wie diese Ansätze imaginieren. Dazu kommt, dass diverse Autoren und Autoren eine, wie mir scheint, weniger fruchtbare Debatte darum geführt haben, wer schwerer eine Ablösung hat. Also die Jungen, die nicht nur sich von der Mutter ablösen müssen, sondern auch ein anderes Geschlecht als sie annehmen müssen, aber dafür die ganze Kindheit hindurch das gleiche primäre Liebesobjekt behalten können. Oder aber die Mädchen, dass die es schwerer haben, weil ihre Konstitution als autonomes Subjekt schwieriger scheint, weil sie der Mutter eben stärker ähneln und zudem das Liebesobjekt aufgrund der Zwangsheterosexualität früher wechseln müssen. Vielleicht ganz spannend hier auch bei Autoren aus der Sonderpädagogik, die sowohl psychoanalytisch fundiert als auch geschlechtertheoretisch fundiert forschen. Da gibt es leider nicht so viele. Findet man diese Argumentation, also zum Beispiel bei Evelyn Heinemann, das ist eine Professorin für Sonderpädagogik und Psychoanalytikerin aus Mainz, die stark mit Nancy Schodorow argumentiert. Und Ausgangspunkt ist auch bei ihr, dass am Anfang des Lebens für beide Geschlechter in der Regel eine Beziehung zu einer Frau steht, weil es vor allem Frauen sind, die bemuttern. Und dadurch sind Frauen die primären inneren Objekte für die Kinder, so nimmt sie an. Und Väter seien dagegen, zumindest in der heterosexuellen Norm will ich immer dazu fügen, also sekundäre Objekte. Und das Ganze läuft dann darauf hinaus, dass, um ein Mann werden zu können, in Anführungsstrichen, der Junge sich früher aus der primären Beziehung zur Mutter lösen muss und dass die Mutter-Tochter-Beziehung dagegen keinen derartigen Bruch erleidet. Das Mädchen müsse in der Hinwendung zum Vater die Mutter nicht aufgeben, sondern ihr nur eine neue Beziehung hinzufügen. Problematisch erscheint Heinemann vor allem die Vater-Sohn-Beziehung. Sie schreibt, Zitat, der Sohn ist für seine Selbstentwicklung zur Identifikation fundamentaler als das Mädchen von männlichen Bezugspersonen abhängig. Nicht der Objektwechsel des Mädchens, sondern der Identifikationswechsel des Knaben scheint in einer Kultur, in der Vaterschaft unsicher ist, ein entscheidendes Problem zu sein. Der Vater hat nicht nur die Aufgabe der Triangulierung, sondern für die Selbstentwicklung des Knaben strukturierende fundamentale Funktion. Zitat Ende. Ja, also auch hier ist das vertreten, was ich vorhin so ein bisschen als weniger fruchtbar bezeichnet habe, nämlich die Debatte, wer es eigentlich schwerer in der Ablösung hat. Vor allem sieht man aber hier die in der Pädagogik zurzeit ganz massiv vorherrschende Vatersehnsucht. Also Heinemann argumentiert dann weiter, dass das Fehlen des Vaters oder die Unmöglichkeit, sich mit diesem zu identifizieren, eine Ursache für die Aggression der Jungen sei. Sie schreibt, dass sie in ihrer Arbeit mit aggressiven Jungen keine einzige intakte Vater-Sohn-Beziehung erlebt hat. Diesen Eindruck kann ich aus eigener pädagogischer Arbeit bestätigen, würde ihn aber dahingehend erweitern, und das ist nicht unwesentlich, dass ich nur ganz wenig überhaupt intakte Familienbeziehungen erlebt habe, also nicht nur die Vater-Sohn-Beziehung, sondern überhaupt die Anwesenheit von einigermaßen harmonischen, empathischen, fürsorglichen und vor allem kontinuierlichen primären Bezugspersonen. Also ich bin da sehr skeptisch, was diese Vatersehnsucht angeht und der Argumentation, dass die einfache Abwesenheit von Männern ein Grund für das aggressive Verhalten bei Jungen ist. Ich glaube, wichtiger als die Frage, welches Geschlecht die primären Bezugspersonen haben, und das gilt auch für die pädagogischen Professionellen, da gibt es die Debatte ja auch, also diese Sehnsucht, dass doch Männer endlich in die Arbeit in der Pädagogik einsteigen sollten, ist die Frage, was für eine Beziehung diese zum Kind haben. Also noch einmal, ob sie empathisch, kontinuierlich verlässlich sind und so weiter und so weiter. Und vor allem, welches Verständnis von Geschlechtlichkeit sie selber verkörpern. Also aggressiven Jungen hilft es wahrscheinlich wenig, wenn sie männliche Bezugspersonen haben, die selber dieses hegemoniale, rohe, quasi soldatische Männlichkeitsideal verkörpern, mit allem, was dazugehört, ne? Nämlich keine Gefühle zeigen, hart sein, ja, und eben aggressiv sein. Also das wäre dann wahrscheinlich eher kontraproduktiv, wenn sie so eine Form von männlicher Bezugsperson haben. Also solche Konzepte der End- und Gegenidentifizierung, also dieses Ablösungsparadigma, verfallen so immer wieder in eine Dämonisierung der Mutter und in eine Idealisierung des Vaters. Und ein solches Mother-Blaming ist unbedingt zu reflektieren, wenn man mit solchen objektbeziehungstheoretischen Ansätzen arbeiten will. Auch Rolf weist ja darauf hin, also Rolf Pohl, dass in diesen Ansätzen die Gefahr der doppelten Abwertung der Weiblichkeit liegt, durch die, Zitat, Reduktion des mütterlichen Einflusses auf eine zu überwindende, aus Körper und Seele des Jungen auszutreibende urweibliche Substanz. Zitat Ende. Vor allem sind diese Ablösungsparadigmenansätze aber dahingehend zu kritisieren, dass sie nur noch Objektbeziehungen betrachten und dadurch die sexuelle Dimension der Interaktion, das unbewusste Begehren, das dabei eine Rolle spielt, die infantile Sexualität, das Triebgeschehen aus dem Blick verlieren. Also ich halte die Objektbeziehungstheorie schon für eine produktive Erweiterung der psychoanalytischen Perspektive, aber dabei ist sie auf jeden Fall zu beachten, dass sie eine triebtheoretische Perspektive nicht ersetzen kann. Ja? Also sonst kommt es eben zu dieser allgemeinen Verflüchtung des Sexuellen in der Psychoanalyse, was ja schon Paul Parin so kritisierte. Also noch ein letzter kritischer Spiegelstrich zu diesen Ansätzen. Zu beachten wäre dabei auch unbedingt, das ist so ein Denkfehler, wo man sich, glaube ich, manchmal so einfach macht, dass die Erfahrung mit der äußeren Realität, also mit den primären Bezugspersonen, im inneren Erleben nicht einfach wiedergespiegelt werden, sondern dass das innere Bild immer auch stark geprägt ist von den widersprüchlichen Begehren und den damit verbundenen Konstruktionen. Also das heißt, es reicht nicht einfach aus, sich die tatsächlichen manifesten Beziehungen zu den primären Bezugspersonen anzugucken, um damit automatisch Aussagen über das innere Erleben der Kinder treffen zu können. Das nicht einfach nur abbildet, sondern da eben auch Fantasien und diese Widersprüchlichkeiten eine große Rolle spielen. Gut, also festzuhalten aus der Debatte bleibt aber, dass die Kategorie Geschlecht offensichtlich schon bei den ersten Entwicklungsschritten hin zu einem autonomen Individuum eine gewichtige Rolle spielen und dass der Ablösungsprozess grundsätzlich schmerzhaft ist und von Konflikten, also vor allem sogenannten Autonomie- und Abhängigkeitskonflikten, durchdrungen ist. Aus psychoanalytischer Sicht besteht eine Identifikation auch nach einer manifesten Beendigung im Unbewussten weiter. Und das heißt, auch bei hinreichend guten Erfahrungen mit Mutter und Vater wollen sich Kinder mit beiden Bezugspersonen und dadurch auch mit beiden Geschlechtern weiterhin identifizieren. Es kommt also zu keinem klaren Bruch. Psychoanalytisch gesehen kann so ein klarer Bruch im Sinne einer plötzlichen Beendigung einer Identifizierung kann es gar nicht geben, sondern höchstens eben kann es eben ins Unbewusste verschoben werden. Gut, nun springe ich von den Ablösungsansätzen in die Adoleszenz, weil diese so extrem wichtig ist für die Entwicklung von Gewaltbereitschaft bei Männern. Vor allem auch, weil sich hier im Sinne des psychoanalytischen Konzepts der Nachträglichkeit frühe kindliche Erfahrungen eine neue Bedeutung bekommen. Also hier kommt es zu einer Neuorganisation, einer Umschrift der infantilen Sexualität. Und in der Zeit der Adoleszenz wird zuallererst erneut und mit besonders brutaler Unausweichlichkeit die Anforderungen an die Subjekte gerichtet, eine eigene, irgendwie reine, in Anführungsstrichen, Identität anzunehmen. Erikson hat dafür den Begriff Identitätsdiffusion geprägt. Der Pubertierende muss eine scheinbar individuelle Identität ausbilden und sich dabei gleichzeitig an den gesellschaftlich verlangten Idealen und Leitbildern orientieren. Dabei sind wieder Unsicherheiten und Ambivalenzen und Zersplitterungen unausweichlich. Dazu kommt es, wie schon angedeutet, in diesem Stadium häufig zur Wiederbelebung primärer kindlicher Konflikte. Erikson weist darauf hin, dass sich diese inneren Konflikte auch in Form von Aggression nach außen richten können. Für Jungen zielt diese Orientierung an gesellschaftlichen Leitbildern auch darauf ab, sich mit dem jeweils herrschenden hegemonialen Männlichkeitsbild zu identifizieren. Und dieses hegemoniale Männlichkeitsbild beinhaltet nach wie vor, ich zitiere den Psychoanalytiker Heinrich de Cerno, dass Männer stark, mutig und durchsetzungsfähig sind, dominant, leistungs- und konkurrenzorientiert, aggressiv, unabhängig, selbstständig und zweckrational, dass sie die Beziehung zu anderen kontrollieren und selbst emotional kontrolliert sind. Vor allem, was das Gefühl der Schwäche, Gefühle der Schwäche wie Angst, Hilflosigkeit und Depression betrifft. Also mit diesem Bild von Männlichkeit muss man sich dann identifizieren oder soll man sich identifizieren. Und meine Hauptthese zur Erklärung aggressiven Verhaltens bei Jungen ist, dass dieses Verhalten immer auch der Versuch der Lösung von Identitätskrisen und anderen Krisen durch die Identifikation mit eben diesen hegemonialen Männlichkeitsbildern ist. Und die gesellschaftlich geforderte Art der männlichen Subjektkonstitution scheint strukturell sehr anfällig für solche fragwürdigen Lösungsversuche zu sein, die dann als externalisierende Verhaltensstörungen erscheinen. Aggression ist so Teil des normalen, weil gesellschaftlich geforderten, maskulinen Habitus. Jungen unterliegen in männlich dominierten Gesellschaften grundsätzlich, dem, ich zitiere nochmal Rolf, unentrinnbaren Zwang, sich nicht nur als ein anderes, sondern auch als das wichtigere und überlegende Geschlecht zu setzen und zu beweisen. Zitat Ende. Also ich bin mir nicht sicher, ob jetzt schon durch meine bisherigen Ausführungen man eine Idee bekommen haben kann, wie sich diese gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisse in die Subjekte einschreiben. Das ist sehr komplex und wird auch durch allgegenwärtige medial vermittelte Bilder und Anforderungen, genau wie gesellschaftliche Praktiken, Rituale und vielfältige Handlungen, Stichwort During Masculinity, in die Subjekte eingeschrieben. Je nach sozialem Milieu, je nachdem welches Verständnis von Männlichkeit in diesem hegemonial ist, müssen die Heranwachsenden sich dieses in den Jahren der Sozialisation durch unterschiedliche Prozesse aneignen. Also ich denke dabei auch an den Satz aus der Dialektik der Aufklärung, Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete, männliche Charakter des Menschen geschaffen war und etwas davon wird noch in jeder Kindheit wiederholt. wie so eine Wiederholung aussehen kann. Also der Soziologe und kritische Männerforscher Michael Meuser weist auf die Bedeutung von Risikohandlungen bei der geschlechtlichen Sozialisation männlicher Jugendlicher hin. Diesen Ansatz finde ich als so ein mögliches Beispiel dafür, wie so eine gesellschaftliche Anforderung auch gerade in den eigenen Körper und in die körperliche Erfahrung eingeschliffen wird, als ganz hilfreich. Also Risikohandlungen sind nach Meuser Handlungen, bei denen die Unversehrtheit des eigenen Körpers wie auch der Körper von anderen aufs Spiel gesetzt werden. Als Beispiel nennt Meuser Spaßprügeln, Skating, Kämpfe unter Hooligans und einiges mehr. Also diese Liste ließe sich sehr lange ergänzen, um all die unterschiedlichen Phänomene, die wir so von Jugendlichen kennen oder aus Spiegel-TV-Reportagen, also wie so U-Bahn-Surfen, illegales Industrieklettern, so Parkour oder diverse körperbetonte, gewaltbetonte Sportarten.
Seminardebatten im Studio.
Vielleicht auch das, ja. Solche Risikohandlungen finden immer unter Publikum und meist innerhalb männlicher Peergroups, also in homosozialen Gruppen statt. Und Meuser greift hier diesen Gedanken von Cornell auf, wonach sich Männlichkeit in doppelter Abgrenzung, also zu Frauen und zu anderen Männern, konstruiert. Und so wird Geschlecht, also durch diese Risikohandlung wird Geschlecht eingeübt und in körperliche Praxen festgeschrieben. Und dieser Prozess des Verkörperns unterliegt dabei beständig Korrekturen durch die Peer Group und hinterlässt durch beständige Wiederholung Spuren im Körpergefühl sowie im unbewussten Erleben. Also Risikohandlungen sind so verstanden eine der heutzutage konkreten Praktiken, wie hegemoniale Männlichkeit eingeübt wird und in körperliche Gewohnheiten und Selbstbildern verfestigt wird. Und aggressives Verhalten ist eben ein normaler Teil davon. Jetzt will ich, bevor ich zu den pädagogischen Überlegungen komme, auf jeden Fall noch auf ein Argument hinaus, das vielleicht ganz wichtig ist, wenn man versucht, eine sonderpädagogische und eine sozialpsychologische Perspektive zu vermitteln, damit es eben nicht so zu Missverständnissen kommt. Also zuerst, Aggression ist natürlich auch ein soziales Phänomen. Also wenn Aggression, wie ich argumentiert habe, Teil der normalen männlichen Subjektkonstitution ist, stellt sich die Frage, warum nicht noch viel mehr Jungen durch aggressives Verhalten auffällig werden. Also gegenwärtig wird nur natürlich bei 2-8% der Kinder und Jugendlichen ein dissoziales, aggressives Verhalten klinisch diagnostiziert. Und die Antwort liegt meiner Meinung nach in den gesellschaftlich gegebenen Möglichkeiten zur Auslebung von Aggression auf anerkannte Art und Weise. Also so verspricht zum Beispiel die Umwandlung bzw. die Verschleierung der aggressiven Tendenzen in den in männlichen dominierten Gesellschaften ganz normalen und akzeptierten Frauenhass einerseits und in Dominanzverhalten und Durchsetzungsfähigkeit in Konkurrenz- und leistungsorientierten Wettbewerben, beispielsweise an Regelschulen oder in Seminardebatten, andererseits hohe individuelle Anerkennung. Also aggressiv problematisch auffällig in der Sonderpädagogik werden daher vor allem diejenigen Kinder und Jugendlichen, denen die Möglichkeit der Transformation der aggressiven Tendenzen in gesellschaftlich anerkannte Form nicht gegeben ist. Also daher gehören Aggressivität und Kriminalität eher zum Verhaltensrepertoire von heranwachsenden bildungs- und sozial benachteiligten Lebenslagen und auch das Klientel der Förderschulen gehört ebenfalls eindeutig zur Gruppe der soziokulturell Benachteiligten. Meine These dazu ist, dass Kinder aus solchen extrem sozial benachteiligten Verhältnissen richtigerweise, muss man sagen, erkennen, dass die kapitalistischen Anerkennungsversprechen sicherer und gut entlohnter Arbeitsverhältnisse nicht für sie gelten. Konsequenterweise sehen sie in der Schulzeit keinen sinnstiftenden Beitrag für ihr Leben und wenden sich von dieser ab. Solche Kinder werden dann zu sonder- und sozialpädagogischen Fällen, sie gelten von seelischer Behinderung bedroht und als verhaltensgestört, als lernbehindert oder als Schulverweigerer. Aufgrund dieser gesellschaftlichen Ausgrenzungsprozesse haben sie nichts mehr zu verlieren und richten ihre aggressiven Tendenzen offensiv nach außen. Und dazu kommt dann noch, um noch einmal Cornell aufzugreifen, dass je nach sozialem Milieu ein anderes Verständnis von Männlichkeit hegemonial ist und somit als Identifikationsaufforderung wirkt. Dazu würde ich meinen, dass das von Rolf Pohl beschriebene verrohte, quasi militarisierte Männlichkeitsbild nur noch in bestimmten sozial benachteiligten Milieus vorherrscht. Und sich in sozial begünstigten Milieus dagegen inzwischen eher so eine neoliberale unternehmische Männlichkeit, welche vor allem auf die aggressive Durchsetzung ökonomischer Interessen in einer globalisierten Finanzwelt zielt, durchgesetzt hat. Das hat Cornell auch in einem neueren Aufsatz mal ausgeführt. Und ist natürlich vor allem diese verrohte, quasi militarisierte Männlichkeit, die besonders mit der Tendenz einhergeht, Lebenskrisen mit nach außen gerichteten Aggressionen zu bewältigen. Und daher sind es vor allem Jungen aus sozial benachteiligten Milieus, die durch aggressives Verhalten auffällig werden. Dass aber Männlichkeitskonstruktionen generell im inneren Erleben von aggressiv auffälligen Heranwachsenden eine ganz zentrale Rolle spielen, zeigen auch empirische Arbeiten, etwa die von der schon zitierten Evelyn Heinemann und auch die von Inge Schubert vom Sigmund Freud Institut aus Frankfurt. Heinemann führte mit 18- bis 21-jährigen Insassen einer Justizvollzugsanstalt für Jugendliche und Heranwachsende Gespräche und wertet diese psychoanalytisch fundiert aus. Und sie kommt dabei zu dem Schluss, dass die Kriminalität als ein Ausdruck der Abwehr psychischer und sozialer Konflikte zu verstehen sei und spezifiziert, Zitat, dabei scheinen die Konflikte um die männliche Identität in der Entwicklung der Jugendlichen eine besondere Rolle zu spielen. Kriminalität dient der Stabilisierung männlicher Identität. Und Inge Schubert interpretiert Gespräche mit ADHS-medikamentierten Jungen, welche Ritalin bekamen, um ihre scheinbar unkontrollierten Affekthandlungen und ihr aggressives Benehmen mit anderen Kindern zu stoppen. Und die Interviews zeigen, dass das aggressive Verhalten der Jungen im direkten Zusammenhang mit ihren Männlichkeitsvorstellungen steht. Die Jungen entwerfen Männlichkeit betonende Selbstbilder in Erzählszenen von Verfolgung, Kampf und Verteidigung. Und dabei scheinen die Männlichkeitskonstruktionen als Aufwertung gegen die sozial diskriminierenden Lebenserfahrungen zu fungieren. Aber mit diesem Ansatz soll keine Soziologisierung betrieben werden. Ob sich aggressives Verhalten als pathologische Verhaltensstörung herausbildet oder nicht, wird sich immer in den individuellen Lebensgeschichten entscheiden. Es ist davon auszugehen, dass Kinder, die durch aggressives Verhalten im Sinne der ICD-10 mit einer Störung des Sozialverhaltens, wie es da heißt, auffällig werden, häufig schwere Traumatisierungen, Erfahrungen von körperlicher Misshandlung und Gewalt erlebt haben und diese nun etwa nach dem Prinzip einer Identifikation mit dem Aggressor ausagieren. Solche Erfahrungen, das individuelle Leiden der Betroffenen muss selbstverständlich individuell, therapeutisch und pädagogisch mit empathischen Bezugspersonen beredet und bearbeitet werden. Die Einbindung geschlechtertheoretischer Ansätze kann aber Antwort auf die Frage geben, wie sie Jungen solche Erfahrungen aggressiv nach außen richten, während Mädchen diese in der Mehrheit gegen sich selbst richten. Wer dagegen Verhaltensstörungen wie Aggression ohne einen Begriff von Gesellschaft, ohne Kategorie wie Geschlecht und soziales Milieu erklären will, betreibt unausweichlich eine Psychologisierung gesellschaftlicher Widersprüche. Und dann würde ich jetzt zu pädagogischen Überlegungen kommen, wenn ihr noch könnt. Also vorher nochmal kurz zusammenfassend, wie ich bisher argumentiert habe. Also Männlichkeit ist ein soziales und kulturelles Konstrukt. Es schreibt sich durch die frühen Erfahrungen mit den Eltern und deren unbewussten Fantasien, durch Ablösungsprozesse, durch soziale Rituale und alltägliche Erfahrungen im Kontext gesellschaftlicher Anforderungen in die Subjekte ein. Und dabei gilt das jeweils herrschende Bild hegemonialer Männlichkeit als regulatorisches Ideal. In männlich dominierten Gesellschaften bedeutet dies immer auch, sich mit dem aktiv, überlegenen und vor allem aggressiv nach außen auftretenden Geschlecht zu identifizieren. Und daher ist Aggression ein Teil der geforderten männlichen Subjektkonstitution. Gut, also was lässt sich jetzt aus diesen Überlegungen für den pädagogischen und sonderpädagogischen Alltag schließen? Also zuallererst kann man, denke ich, aus den Ausführungen zwei Konsequenzen ableiten, was pädagogisch nicht sinnvoll sein kann. Erstens, wenn hinter Aggression tiefgreifende innere Konflikte stehen, wie etwa solche, die durch die gesellschaftliche Anforderung ausgelöst werden, eine ausschließlich männliche Geschlechtsidentität anzunehmen, sind Programme, die allein darauf abzielen, Affekte zu kontrollieren und ein anderes Verhalten anzutrainieren, wenig vielversprechend. Also dazu gehören diverse Anti-Aggressionstraining, die sich allein darauf konzentrieren, die Symptome und nicht die Ursachen von aggressivem Verhalten zu bearbeiten. Also bei diesen Anti-Aggressionstrainings gibt es mit Sicherheit auch große Unterschiede. Also ganz schlimm ist so etwas wie der heiße Stuhl. Ich weiß nicht, wer das kennt, also dabei sitzt so ein Kind oder Jugendliche in der Mitte und um ihn herum sitzen im Kreis andere Mitschüler und wir sollen ihn dann beleidigen. Wir beleidigen ihn dann. Und der, ja, also, das ist die Methode. Und der im Kreis sitzende soll dann lernen, das ihm auszuhalten. Also nicht sofort zuzuschlagen, ja. Und so sich kontrollieren lernen. Also, das ist so ein ganz schlimmes Anti-Aggressionstraining. Es gibt auch andere, aber grundsätzlich würde ich meinen, halt, anstatt allein die Affekte behandeln zu wollen, bedarf es einem tiefgreifenden Verständnis der inneren Konflikte, die dann als Aggression nach außen gerichtet werden. Also schon Winnicott hat darauf hingewiesen, dass die unbewussten Konflikte und Fantasien verstanden werden müssen, um Heranwachsenden zu helfen. Aggressivität, so schreibt er, bedeutet fast immer ein In-Szene-Setzen der inneren Realität, die zu schlimm sei, um ertragen werden zu können. Pädagoginnen und Pädagogen müssen betroffenen Kindern und Jugendlichen vor allem Chancen zur Bearbeitung ihrer inneren Konflikte bieten. Gesellschaftliche Anforderungen an die Subjekte und individuelle Krisen müssen spielend thematisiert und verarbeitet werden und Leiden muss beredet werden können. Um die Komplexität der Ursachen nachzuvollziehen, brauchen Pädagoginnen und Pädagogen geschlechtertheoretisches Wissen und auch die Fähigkeit, ihre eigenen inneren Dynamiken zu reflektieren. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Vorher zweitens, was nicht sinnvoll sein kann, eine Idee, die in der Vergangenheit für den Umgang mit aggressiven Jungen diskutiert wurde, ist die einer spezifischen Pädagogik für Jungen. Der Diskurs um die Jungenpädagogik ist allerdings geprägt von der Position der neuen Männerbewegung, also radikale Männerrechtler, die, wie wir aus den Arbeiten von Rolf wissen, mit hohen projektiven Anteilen und unter dem Einfluss von Weiblichkeitsabwehr und antifeministischen Affekten von einer systematischen Benachteiligung der Jungen ausgehen. Also das ist jetzt ein Zitat, systematische Benachteiligung der Jungen. Das kommt aus dem von Matzner und Tischner herausgegebenen Handbuch Jungenpädagogik. In dem zum Beispiel schreiben sie, das Männliche habe in den letzten Jahrzehnten eine historisch bislang beispielslose Abwertung erfahren. Mit Rückgriff auf Biowissenschaften, Evolutionstheorie und Hirnforschung fordern sie eine pro-männliche Pädagogik. Also Geschlechterunterschiede schreiben sie essentialistisch fest. So sprechen sie beispielsweise von einer naturgegebenen, stärker ausgeprägten Aggressivität der Jungen. Und ein pädagogischer Ansatz, der so aggressives Verhalten als natürlich männlich verklärt, verkennt eben diese inneren Ambivalenzen und Konflikte, die mit der gesellschaftlichen Anforderung einhergehen, sich männlich zu verhalten, und kann daher letztendlich auch keine Solidarität bieten, was sie ja immer vorgeben, was sie ja immer wollen, Solidarität mit den Jungen. Also diese von den Männerrechtlern fokussierte pro-männliche Pädagogik ist jetzt mit Sicherheit was ganz anderes als zum Beispiel pro-feministische Jungenarbeit. Das will ich auf keinen Fall über einen Kamm scheren. Aber inwieweit eine solche Segregation der Geschlechter in der Pädagogik überhaupt sinnvoll ist, also unter welchen Umständen und mit welchen pädagogischen Zielsetzungen das sinnvoll sein kann, das wird sicherlich nächstes Semester in dem angekündigten Seminar zur Jung- und Mädchenpädagogik ausreichend diskutiert werden können. Aber Ziel von Pädagogik sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall sein, Individualität und geschlechtliche Vielfalt für die jeweiligen Jungen und Mädchen lebbar zu machen. Also damit ist auch gemeint, geschlechtliche Vielfalt für den Einzelnen, also für die einzelnen Subjekte und in den einzelnen Subjekten lebbar zu machen. Und dafür bedarf es dann wieder natürlich Pädagoginnen und Pädagogen, die einen reflexiven Umgang mit Geschlechterfragen zeigen und eben auch binäre Geschlechterzuschreibungen aufbrechen können und Kinder und Jugendliche so dabei begleiten können, die immer grundsätzlich widersprüchlichen Anforderungen zu bewältigen. Wie geht sowas konkret? Also als erstes wäre es mir wichtig, ein bestimmtes Verständnis von Pädagogik bzw. von Erziehung zu setzen, die treffend damit den Begriff Beziehung umschrieben ist, wie auch die Hannoveraner Förderpädagogen Herz und Zimmermann vor kurzem in einem Aufsatz ausgeführt haben. Erziehung bedeutet dann die Reflexion und die daraus hervorgehende Gestaltung der intensiven Beziehung. In einer solchen Beziehung ist es die Hauptaufgabe von pädagogischen Professionellen, die individuellen Bedürfnissen und die ihren Handlungen zugrunde liegenden bewussten und unbewussten Bedeutungsmuster der Schülerinnen und Schüler zu verstehen. Also dieses Primat der Beziehung und das Primat des Verstehens ist meiner Meinung nach für gute Pädagogik extrem wichtig. Erst durch das Verstehen der Ursachen eines störenden Verhaltens kann auf dieses pädagogisch sinnvolle Antworten gegeben werden. Und dafür ist es notwendig, dass Pädagoginnen und Pädagogen mit den Kindern und Jugendlichen in eine intersubjektive Beziehung treten. Und wo dagegen der Erziehende das Subjekt und das Kind nur das Objekt des Erziehungswerks ist, herrscht autoritäre Pädagogik. Wie so ein Verstehen funktionieren kann und pädagogisch im Alltag, zum Beispiel in der Schule, umgesetzt werden kann, hat wieder Evelyn Heinemann gezeigt. Sie zeigt, wie die psychischen Entwicklung aggressiver Kinder und Jugendlicher mithilfe einer psychoanalytischen Pädagogik im Unterricht gefördert werden kann. Sie nennt das szenisches Verstehen und fördernder Dialog und zeigt anhand von Fallbeispielen aus der Schule auf, wie das konkret umgesetzt werden kann. Also wer diese Fallbeispiele nachlesen will, es lohnt sich, das ist in dem Buch Gewalttätige Kinder, Psychoanalyse und Pädagogik in Schule, Heim und Therapie. Der fördernde Dialog beruht nach Leber auf der Produktion von Szenen durch das Kind, der Teilhabe, also der Einfühlung, dem Verstehen und der Antwort des Pädagogen. Die Szenen, in die das Kind den Pädagogen verstricken, sind dabei nach Lorenzer, also Alfred, nicht Konrad Lorenzer, Wiederholungen von erlebten Szenen, aber auch Erdichtungen von ersehnten Szenen. Und das Kind verstrickt die Pädagogen in Szenen und löst bei ihnen emotionale Reaktionen aus. Und es drängt beispielsweise die Pädagogen, sich so zu fühlen, wie sie sich in früheren Szenen fühlten. Und das Kind kann aber auch Reaktionen provozieren, in denen der Pädagoge reagiert wie ein früherer Interaktionspartner des Kindes. Und dies zu wissen und zu reflektieren ist extrem wichtig, speziell in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die schwer belastet und traumatisiert sind, die möglicherweise selbst geschlagen wurden und daher solche Reaktionen auch im pädagogischen Professionellen auslösen. Und ich kann aus meiner Erfahrung, was ich hier an Förderschulen gesehen habe, auch sagen, dass die auch nicht selten ausagiert werden, also von Pädagogen und Pädagogen. Und reflektieren die Pädagogen aber diese Gefühle, anstatt so zu reagieren, wie das Kind erwartet, kann das Kind neue Erfahrungen machen und so können sich auch ihre inneren Bilder verändern. Also szenisches Verstehen beruht so auf der Selbstreflexion des Pädagogen und dem Verständnis von Szenen als Reproduktion, also Stichwort Wiederholungszwang, früherer Erfahrungen und der Erdichtung ersehnter Szenen. Gut, also das wäre so eine konkrete Möglichkeit, da pädagogisch mit sinnvoll umzugehen. Und als Fazit habe ich noch anstelle von irgendwelchen Trainingsprogrammen, die aus der Verhaltenstherapie kommen und mit denen aggressiven Kindern und Jugendlichen ihre Affekte trainieren sollen, arbeitet gute Pädagogik immer in einer intersubjektiven Beziehung zu den Kindern und die pädagogische Arbeit besteht dann vor allem in der Gestaltung dieser Beziehung. Und die psychoanalytische Pädagogik und besonders der Ansatz szenisches Verstehen und fördernder Dialog bieten dabei das nötige Instrumentarium, um zu verstehen, warum sich die Kinder in diesen Beziehungen dann so verhalten, wie sie es tun. Und auf Grundlage einer solchen Beziehung kann dann auch Raum gegeben werden, um die Konflikte, die mit der gesellschaftlichen Anforderung einhergehen, eine reine Geschlechtsidentität auszubilden, um diese zu bearbeiten. Aber ich will auch sagen, dass solange es eine gesamtgesellschaftlich keine gerechte Arbeitsteilung gibt und vor allem eine fortwährende, wie auch immer geartete, männliche Herrschaft gibt, sind der pädagogischen Arbeit mit aggressiven Jungen und anderen klare Grenzen gesetzt. Pädagogik kann den Kindern und Jugendlichen helfen, innere Konflikte zu verarbeiten und sie für zukünftige Krisen zu stärken. Sie kann aber die Heranwachsenden nicht vor den komplexen und widersprüchlichen gesellschaftlichen Anforderungen an sich bewahren. Das war's.
Ja, vielen Dank.